Heute ist der achte Tag der Passionswoche oder der erste Tag der neuen Woche. Und wir haben einiges über das Leiden des Messias gehört in den letzten Tagen. Und am Freitag hat sich dieses Leid zugespitzt. Und seitdem ist es ruhig geworden um den Messias. Es ist still geworden. Die Jünger und Jüngerinnen haben sich zurückgezogen in ihre Häuser. Sie verstecken sich, sie haben Angst. Ihr Meister ist tot, er wurde gefoltert, er liegt im Grab. Das Grab ist versiegelt, das Grab ist zu, mit einem großen Stein fest verschlossen. Und es hat sich eine Hoffnungslosigkeit breit gemacht. Und irgendwie scheint es das Ende zu sein. Aber es war ganz im Gegenteil nicht das Ende. Vor 2000 Jahren, an diesem Tag, da haben sich die Ereignisse überschlagen. Und dieser Tag sollte und ist heute auch der höchste Feiertag in der Christenheit. An diesem Ereignis steht und fällt der christliche Glaube und es ist der zentrale Punkt der Verkündigung und die Botschaft lautet, er lebt, das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, der Messias bringt das Leben. Und was genau geschah an diesem Tag, das wollen wir uns heute anschauen und auch was das für dich persönlich bedeutet. Zunächst werden wir uns einmal die Ereignisse anschauen. Ich habe die versucht, in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen. Und danach werde ich kurz darauf eingehen, was bedeutet das für dich persönlich? Und dann gibt es noch ein paar Anwendungen. Bevor wir die chronologischen Ereignisse der Auferstehungsgeschichte anhand der Bibel einmal betrachten werden, will ich noch ein paar Hinweise geben, die wir im Hinterkopf behalten sollten. Ich habe selbst nicht gewusst, dass die Auferstehungsgeschichte sehr, sehr komplex ist, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Und das liegt daran, dass es sehr, sehr verschiedene Details gibt bei den verschiedenen Berichten. Es ist schon so, dass die Hauptaussagen übereinstimmen, aber die Details sind sehr unterschiedlich. Und die Details werden auch oft als Widersprüche gedeutet und es gibt kaum eine Stelle, die so heiß diskutiert wird, die umstritten ist und von Bibelkritikern wirklich zerfetzt wird, wie die Auferstehungsgeschichte. Und es ist auch kein Wunder, denn ich habe es ja schon erwähnt, hier fällt oder steht der Glaube. Wenn diese Geschichte nicht wahr ist, dann fällt der Glaube. Aber dass die Details so unterschiedlich sind, das muss uns gar nicht entmutigen. Mich hat es im ersten Moment entmutigt, aber es ist ganz im Gegenteil eine Glaubwürdigkeit für die Zeugenaussagen. Der Jurist Charles Finney, der als Fachmann schon einige Zeugenaussagen gehört hat, erklärt, Aussagen, die dieselbe Hauptaussage haben und sich in den Details unterscheiden, sprechen für ihre Glaubwürdigkeit. Wenn die Details sich zu sehr ähneln, kann man davon ausgehen, dass unerlaubte Absprachen zwischen den Zeugen und es vielleicht sogar Kopien gab. Wie gesagt, die Hauptaussagen, die stimmen überein, aber die Geschichte ist doch sehr komplex und wenn die Realität komplex ist, ist es auch nicht einfach, die aufzuschreiben. Und doch ist das wunderbar gelungen, den einzelnen Evangelisten. Und ich werde trotzdem versuchen, heute ein Bild zu zeichnen und das nachzukonstruieren, aber das ist nur ein Ansatz, ein Erklärungsversuch. Das heißt, ich habe keinen Anspruch auf 100%. Wenn jemand später auf mich zukommt, kann er mir gerne Ideen mitgeben, wie man das vielleicht besser nachkonstruieren könnte. Aber ich denke, dass dieser Ansatz bisher passt er für mich am besten und die vier Evangelisten werden am besten berücksichtigt. Und wir werden das so machen, dass wir aus Matthäus die Textstelle lesen zur Auferstehung. Und ich werde auch einiges aus dem Johannesevangelium zitieren, weil Johannes die Auferstehung aus einer anderen Perspektive erzählt. Dann lasst uns den Text aus Matthäus lesen. Ich lese Kapitel 28 von Vers 1 bis Vers 10. Als aber der Sabbat um war, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sieh, es geschah ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein von der Öffnung und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Tote. Aber der Engel antwortete den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und seht, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Seht, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell vom Grab weg mit Furcht und großer Freude und rannten, um es seinen Jüngern zu berichten. Und als sie hingingen, um es seinen Jüngern zu berichten, sie, da begegnete ihnen Jesus und sagte: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und berichtet es meinen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Wir haben zu Beginn eine Angabe, wann wir das Auferstehungsereignis einordnen können. Hier steht: nach dem Sabbat in der Morgendämmerung am ersten Tag der Woche. Und das ist nichts anderes als im jüdischen Kalender der Yom Rishon und in unserem Kalender ist es der Sonntag. Und damit wird das, was Jesus selbst prophezeit hat, erfüllt. Er ist am dritten Tag auferstanden und das Zeichen des Jona wird auch erfüllt. Das will ich einmal zitieren aus Matthäus Kapitel 12, Vers 40. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird er auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Wenn wir jetzt hier unseren Kalender anwenden würden, dann würden wir ein Problem bekommen. Denn es sind nicht 3 Tage à 24 Stunden vergangen. Und das ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen für die Bibelkritiker. Aber wir sollten natürlich, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, die Kultur berücksichtigen und auch die Zielgruppe. Und das waren die Juden. Und dann macht es nur Sinn, auch den jüdischen Kalender anzuwenden. Und nach Arnold Fuchtenbaum, das ist ein bekannter jüdischer Lehrer, wird der Ausdruck 3 Tage und 3 Nächte im Judentum sprichwörtlich für eine Zeitperiode gebraucht, die 3 Tage berührt. Dazu muss man wissen, dass angebrochene Tage als 1 Tag gezählt wurden. Und das machen wir heute eigentlich genauso. Stellt euch vor, ihr seid im Urlaub, morgens zum Strand und dann gibt es mittags Früchte und danach vielleicht mit dem Boot raus und abends richtig schön essen. Und dann sagt ihr am Abendbrot so: Boah, das war ein schöner Tag. Ist eigentlich nicht korrekt. Das müsste man eigentlich um 0 Uhr sagen. Aber es ist einfach gebräuchlich, dass man sagt, man fasst einfach den Tag zusammen, obwohl man noch am Abend ist. Und die Bibel ist auch sehr oft alltagsgebräuchlich geschrieben, damit es auch die meisten Menschen verstehen. Also wenn in der Bibel steht, in 3 Tagen wird er auferstehen, dann wird auch der erste Tag mitgezählt. Das wird aus Matthäus Kapitel 27, Vers 63 bis 64 deutlich. Denn dort erinnern sich die obersten Priester daran, dass Jesus gesagt hat, am dritten Tag wird er auferstehen. Oder in 3 Tagen wird er auferstehen. Und deswegen verlangen sie eine Wache bis zum dritten Tag. Also in diesem Fall hätten wir Freitag, Samstag, Sonntag 3 Tage. Es passt also. Und eine Sache, die ich noch zu der Zeit sagen will, und dann steigen wir wirklich in die Ereignisse ein, ist, dass wir verstehen müssen, dass der Sabbat mit Einbruch der Dunkelheit endet. Das ist insofern wichtig zu verstehen, weil in Markus steht, dass nach dem Sabbat die Frauen die Öle kauften und in unserem Text steht, dass sie nach dem Sabbat zum Grab gelaufen sind. Aber wenn man versteht, dass der Sabbat mit Einbruch der Dunkelheit endet, dann ist beides richtig. Die haben sowohl nach dem Sabbat die Öle gekauft und am nächsten Morgen sind sie zum Grab gelaufen. Und es war sehr früh morgens und Johannes berichtet, dass es noch dunkel war. Markus sagt, dass die Sonne gerade aufgegangen ist. Und das ist auch kein Widerspruch, das lässt sich leicht zusammenbringen, denn die Frauen sind losgelaufen, als es noch dunkel war und am Grab angekommen, als die ersten Sonnenstrahlen herbeigekommen sind. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das zeigt es einmal ganz gut. Es waren insgesamt einige Frauen unterwegs. Wir lesen in den 4 Evangelien es werden nur bestimmte Namen genannt. Zum einen war da Maria Magdalena, Sie gehörte zu den treuesten Nachfolgerinnen Jesu, nachdem Jesus ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat. Dann war da die andere Maria, haben wir in unserem Text heute. Im Markus-Evangelium steht, es war die Maria, die Mutter des Jakobus. Und aus dem Johannes-Evangelium kann man entnehmen, dass es Maria des Klopas war. Also ich verstehe es hier so, dass es nicht die Mutter Jesu war. Und dann wird noch Salome und Johanna aufgeführt. Und dass in den einzelnen Evangelien nicht alle Namen jedes Mal aufgeführt werden, ist ein gutes Beispiel für die sogenannte Methode der unvollständigen Personenangaben. Das ist eine Methode, die hat ein Theologe, Carsten Bürgener, geprägt. Und das ist ein übliches Phänomen, aber kein Problem. Wir müssen uns das so vorstellen, auch heute in der Zeitung kann beispielsweise stehen, Merkel war heute in Berlin. In der anderen Zeitung steht, Merkel und ihre Berater sind heute nach Berlin gekommen. Was ist denn jetzt richtig? Beides ist richtig, nur der eine hat sich auf Merkel konzentriert, der andere hat die Berater mit reingenommen. Das heißt, wir dürfen uns da nicht entmutigen lassen, wenn da vielleicht Namen fehlen. Und Johannes hat sogar nur einen Namen aufgeführt, er hat sich speziell auf Maria Magdalena konzentriert, denn er will einfach zeigen, wie Gott ganz speziell in ihrem Leben gewirkt hat. Und ich denke auch, dass Johannes sich auf Maria konzentriert hat, weil sie im Vergleich zu den anderen Frauen die Ereignisse auch anders erlebt hat. Da werde ich gleich noch etwas zu sagen. Und da ist es umso spannender, auch diese Geschichte aus ihrer Perspektive zu erzählen. Und es ist auch notwendig, dass wir das mitbekommen haben. Also sie spielt in dem zweiten Handlungsstrang da unten eine besondere Rolle. Wir gehen weiter im Text. Ich lese nochmal Vers 2 bis 4. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wir wurden wie tot. Wenn man das Matthäus-Evangelium so in einem durchliest, dann hört sich das so an, als ob die Frauen bei diesem Erdbeben dabei gewesen waren. Aber man muss sagen, das ist eher eine deutsche Leseart. Das ist, dass man chronologisch liest, dass man die Details dabei hat. Aber wir müssen uns von dem deutschen Schreibstil lösen und gegenüber der Schrift prüfen und natürlich auch die Kultur berücksichtigen. Und dann stellen wir fest, es kann gar nicht sein, dass sie beim Erdbeben dabei gewesen sind, denn sie haben sich verwundert, dass der Stein weggerollt war. Ich zitiere aus Markus 16, 3 bis 4, und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Also die Frauen haben gesehen, wo Jesus begraben wurde. Sie wussten, dass es diesen Stein gibt. Aber trotzdem haben sie gesagt, wir wollen trotzdem nach dem Grab schauen. Wir wollen Jesus salben. Aber interessant ist, dass sie nichts über die Soldaten gesagt haben. Und es scheint so, als ob sie es nicht wussten, dass sie dort sind, weil die Soldaten hätten niemals zugelassen, dass die Frauen ins Grab kommen, denn das Grab war versiegelt und wenn dieses Siegel gebrochen wäre, müssten sie mit ihrem Leben dafür bezahlen. Und das Erdbeben und die Erscheinung des Engels, die werden ja auch hier mit einem Sie oder plötzlich eingeleitet. Und man kann davon ausgehen, dass gerade wo die Frauen los sind, dass das passiert ist, aber sie noch so weit entfernt waren, dass sie es nicht mitbekommen haben. Also wahrscheinlich waren sie noch einige Kilometer entfernt. Aber die Soldaten, die haben es miterlebt und es steht, dass sie wie tot zu Boden gefallen sind, als sie diese unglaubliche Gestalt des Engels gesehen haben, die blitzartig war, die super weiß war. Und eine Ohnmacht würde es vielleicht am besten erklären. Und wenn man von einer Ohnmacht ausgeht, dann ist es ja so, dass man dann irgendwann wieder aufsteht. Denn eine Ohnmacht über Stunden ist tödlich. Und so gehe ich davon aus, dass die Frauen, als sie ankamen, die Soldaten nicht mehr aufgefunden haben, sondern dass die sind nach 10 Minuten oder so ungefähr aufgestanden und haben das Grab wieder verlassen. Es gibt auch keine Stelle, die darauf hinweist, dass es da irgendwie eine Kollision mit den Soldaten gab. Also wir halten fest, die Frauen kommen zum Grab, der Stein ist weg, die Soldaten sind weg, Jesu Leichnam ist weg. Ja, im Gegensatz zu den anderen Frauen hat sich Maria Magdalena wahrscheinlich nicht lange am Grab aufgehalten, sondern man kann sich so vorstellen, dass sie gesagt hat, ich laufe jetzt los und erzähle es Johannes und Petrus. Das will ich einmal aus Johannes Kapitel 20, Vers 2 lesen. Da läuft sie, Maria Magdalena, und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Man könnte sich vorstellen, dass Maria das vorgeschlagen hat, Maria Magdalena, weil die beiden hatten ja eine leitende Funktion bei den Jüngern. Aber unter anderem ist es auch so, dass sie wahrscheinlich nicht bei den anderen Elfen waren, sondern zu Hause. Das wird aus anderen Stellen deutlich. Und es war aber sehr wichtig, dass die beiden das auch mitbekommen, was da passiert ist am Grab. Und früh löst sich dann Maria Magdalena von der Gruppe, bevor die Engel erschienen sind. Denn sie sagt ja auch zu Petrus und Johannes nichts von einem Engel, sondern sie geht immer noch davon aus, dass der Leichnam Jesu weggebracht wurde. Und die andere Maria des Kopas, Johanna, Salome, die sind dann wohl zurückgeblieben. Und damit kommen wir zu Vers 5 bis 7. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat und geht schnell hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. In diesem Bericht spricht der Engel sofort los. Haben wir es denn hier? Ja. Der Engel spricht sofort los. In anderen Berichten wird berichtet, dass die Engel erstmal erschienen sind oder wie sie erschienen sind. Und da gibt es Unterschiede. Hier wird nur von einem Engel gesprochen, in den anderen von zwei Engeln. Und wahrscheinlich ist es so, dass Matthäus sich auf diesen Engel konzentriert, der spricht, weil er ja auch nicht darauf eingeht, wie er erschienen ist. Und Lukas beispielsweise berichtet genau, wo und wie sie erschienen sind und spricht auch von zwei Engeln. Und wie es scheint, hat sich auch die Gestalt der Engel verändert, denn auf einmal sieht er aus wie ein junger Mann und die Frauen sind nicht in Ohnmacht gefallen. Also das Blitzartige, kann ich mir so vorstellen, war weg. Und es war möglich, mit diesem Engel zu sprechen, obwohl er trotzdem gewaltig aussah, denn die Frauen haben sich sehr erschreckt. Aber das Wesentliche hier ist nicht, ob es zwei waren oder einer oder wo sie standen, wie sie erschienen, sondern die Botschaft ist wesentlich. Und diese Botschaft, die ist gewaltig, die ist sensationell. Eigentlich die gewaltigste Botschaft überhaupt. Christus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Und er ist auferstanden, er lebt, wie er es vorausgesagt hat. Das heißt, Christus war kein Betrüger, er war kein Lügner. Er war tatsächlich Gottes Sohn gewesen. Und Hoffnung keimt wieder auf. Die ganzen Verheißungen, von denen er gesprochen hat, die sind damit gültig. Und diese Botschaft muss weitererzählt werden. Und das sagt der Engel den Frauen. Erzählt es weiter, erzählt es den Jüngern und kommt nach Galiläa. Dort werdet ihr Christus treffen. Wir gehen weiter im Text. Vers 8. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Ja, die anderen Frauen sind jetzt unterwegs, Salome und Maria des Kopas und so weiter. Und wahrscheinlich sind kurz danach parallel Johannes und Petrus am Grab eingetroffen. Und ich vermute, dass Maria Magdalena ihnen auch nachgefolgt ist. Und in meinem Erklärungsversuch gehe ich davon aus, dass sich Johannes, Petrus, Maria Magdalena und die anderen Frauen nicht mehr begegnet sind. Und das will ich auch erklären, warum. Weil es sonst eigenartig wäre, wie sich Maria verhält, weil sie später, wo sie Christus trifft, immer noch glaubt, er wurde weggenommen. Wir werden gleich den Text aus Johannes Kapitel 20 von Vers 11 bis 18 dazu lesen. Ich lese von Vers 11 bis Vers 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab und sah zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen am Kopfende und den anderen bei den Füßen. wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagte zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hatte und dass er das zu ihr gesagt hatte. Maria hatte das Privileg, Christus zu begegnen, und das sogar als Erste. Das können wir in Markus 16, 9 nachlesen. Und auch Christus bestätigt das, was die Engel sagen, und er erteilt ihr den Auftrag, es den Jüngern zu erzählen, dass er bald wieder auffahren muss zu seinem Vater. Und auch sie läuft dann los, um es zu berichten. Und hier sind wir wieder in unserem Text, Vers 9 bis Vers 10. Ich lese es auch noch einmal. Und als sie, also jetzt geht es wieder um die anderen Frauen, hingingen, um es seinen Jüngern zu berichten, sie, da begegnete ihnen Jesus und sagte: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, berichtet es meinen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Also wir haben hier das zweite Erscheinen. Und die Verse 9 bis Vers 11 können so interpretiert werden, dass Christus ihnen auf dem Weg begegnet ist. Und spätestens hier merkt man, wie komplex das Ganze ist und wie so die Handlungen parallel verlaufen. Vorher haben sie Maria, Johannes und Petrus knapp verpasst. Christus ist erstmal Maria erschienen und später dann den anderen Frauen. Und rein menschlich ist das für mich sehr schwer, das nachzuvollziehen. Wie kann das sein? Weil Jesus könnte sie ja gar nicht mehr einholen. Es ist ja einiges passiert in der Zwischenzeit. Und die einzige Erklärung, die ich dafür hatte, war, dass Christus mit seinem auferstandenen Körper, der dem Geist gehorcht, der nicht mehr in Zeit und Raum gebunden war, den Frauen auf dem Weg noch begegnen konnte. Dafür spricht auch, dass später am Abend, am selben Tag, obwohl die Räume verschlossen waren, Christus unter den Jüngern einfach erschienen ist. Und er hat seine durchbohrten Hände und seine Seite gezeigt. Es scheint auch so, dass es zwei unterschiedliche Ereignisse waren, weil sie sehr unterschiedlich waren. Zu Maria Magdalena sagt Jesus: Maria. Zu den Frauen sagt er: Seid gegrüßt. Und die Begegnung bei Maria war direkt am Grab, bei den anderen unterwegs. Maria sollte ihn nicht anrühren. Die anderen Frauen haben seine Füße angefasst und ihn angebetet. Aber was in beiden Fällen wichtig ist, die Botschaft ist dieselbe. Christus bestätigt das, was die Engel sagen, und sagt noch einmal: Sagt es den Jüngern, weil sie haben sich gefürchtet. Wir wissen auch aus Markus, dass sie es eigentlich gar keinem sagen wollten, weil sie sich gefürchtet haben. Und Christus sagt: Erzählt es weiter und geht nach Galiläa. Und aus Lukas Kapitel 24, Vers 9 wissen wir, dass die Frauen diesen Auftrag erfüllt haben. Und sie haben es weitererzählt. Leider war es aber so, dass die meisten Jünger es erstmal nicht geglaubt haben. Sie haben es für ein Märchen gehalten. Außer Johannes, der auch schon selbst am Grab war, der hat schon geglaubt. Und so erscheint ihnen Jesus am selben Abend noch einmal und es fangen viele an zu glauben. Thomas war nicht dabei, und das finde ich so genial, wie Christus selbst nach der Auferstehung einzelnen Leuten nachgeht. Er kommt wieder nach 8 Tagen, erscheint auch dem Thomas, zeigt sich selbst seinen Körper, und auch Thomas glaubt. Und er begegnet noch einigen anderen, den Emmaus-Jüngern beispielsweise, und insgesamt 500 auf einmal. Und das ist so erstaunlich, wie er sich um die Jünger kümmert. Und sie hatten solche Probleme zu glauben. Und es gibt trotzdem diese persönliche Seelsorge, dass Christus auch nach der Auferstehung sich um diese einzelnen Menschen kümmert. Und diese Seelsorge hat solche Früchte gebracht, das kann man gar nicht in Worte fassen. Man hätte es nicht für möglich gehalten. Angsthasen, also aus Angsthasen werden Helden, die das Märtyrium erleiden, die bereit sind, für Christus zu sterben, die du nicht mehr mundtot kriegst. Vorher war Schweigen da und jetzt sprechen die und du kannst sie nicht aufhalten. Und das zeigt einfach, wie fürsorglich Christus selbst nach der Auferstehung für uns ist. Und ich fasse jetzt einmal diese chronologischen Ereignisse zusammen. Selbst in dieser kurzen Zeit und vielleicht diesem schwachen Ansatz, das zu erklären, finde ich, wird deutlich, dass die Berichte sich einander ergänzen und nicht unbedingt widersprechen. Die Evangelisten haben sich auf diese Details konzentriert, die sie nach dem Geist inspiriert für wertvoll betrachtet haben. Aber die Hauptaussagen, die stimmen überein. Der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer, Christus ist auferstanden, Christus begegnet Menschen und die Botschaft soll weitergetragen werden. Das steht in allen gleich. Ja, was bedeutet das für dich? Ich habe den gleichen Text genommen, den Philipp schon am Freitag gelesen hat, aber einen Vers davor, weil es dort auch um die Auferstehung geht. Und dieser Text hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich lese ihn nochmal. Johannes Kapitel 11, Vers 25 bis 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Einfach diese Frage, glaubst du das? Glaubst du, dass Christus auferstanden ist? Glaubst du, dass du auch mit ihm auferstehen kannst? Glaubst du an seine Verheißung? Glaubst du, dass er am Kreuz gestorben ist? Und wenn du diese Frage mit Ja, ich glaube beantworten kannst, dann gelten auch dir diese Verheißungen, dann gelten auch die Verheißungen für das ewige Leben. Dann wirst du auch wie er einmal auferstehen. Dann kann auch dir der Messias das Leben bringen. Und an alle, die bereits glauben, lasst uns unseren Auftrag nicht vergessen, so wie es die Engel den Frauen gesagt haben, so wie es Christus den Frauen bestätigt hat, sprecht darüber, dass Christus lebt, dass er auferstanden ist. Sprecht darüber, wie ihr Christus begegnet seid. Seid Zeugen der Auferstehung, erzählt von eurer persönlichen Begegnung mit Christus. Ich schließe mit dem Vers 7 aus Psalm 24, den wir am Anfang gehört haben. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit anziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Amen. Lasst uns zusammen beten und wer im Saal sich beteiligen will, der darf das gerne tun. Amen. Ich danke dir auch, Vater, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, Herr, dass er auch gestorben ist, aber auch auferstanden ist. Danke für diese wunderbare Botschaft und schenk uns doch Kraft, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Und derjenige, der noch nicht glaubt, Herr, dass sie glauben können, Herr, dass du auferstanden bist. Und danke für diese ewige Hoffnung, die wir dadurch haben. Amen.